Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Podcast mit Sommelier Raphael. Heute zu Gast ist Winzer Martin Andorfer. Gemeinsam philosophieren wir über Naturwein, Maischevergären und eine Umami-Rebsorte. Bist du bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich, endlich wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Heute mit einem ganz besonderen Weingut, was mir sehr am Herzen liegt. Und vermutlich mit dem sympathischsten Winzer, was ich so kenne. Lieber Martin Andorfer sitzt bei mir im Probeschluck-Studio. Herzlich willkommen. Servus.
Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dort zu sein, dass wir gemeinsam plaudern.
Genau, wir haben ja, glaube ich, das erste Mal über den Podcast schon vor einem Jahr beim Maurice, beim Vincent Spauli einmal bei diesen Asia-Veranstaltungen da geplaudert, die was, glaube ich, sogar bald wieder mal startet jetzt, oder? Im Winter?
Kann sein.
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich habe euch ja doch schon vor längerem einmal kennengelernt mit der Uni, glaube ich, waren wir mal bei euch. Und das war für mich eine richtig coole Erfahrung. Und was mich ja als Sommelier immer so taugt bei euren Weinen ist, wenn ich die probiere, muss jetzt nicht eine Blindverkostung sein, aber dann kann ich das so richtig euch zuordnen. Also es ist ein richtiger hoher Wiedererkennungswert, finde ich, und das macht das richtig ein cooles Weingut, wenn ich das so mal sagen kann.
Ja, nein, freut mich sehr zu hören. Also ja. Ist natürlich urschön zu hören, wenn man so einen Wiedererkennungswert irgendwie geschaffen hat oder der entstanden ist. Das Interessante ist, dass das gar nicht so bewusst geplant war. Ja. Also das war nicht so, und man hat sich Gedanken gemacht und gesagt, wie soll mein Wein schmecken, und jeder soll die Note mittragen, dass das quasi wiedererkennbar wird, sondern das ist eigentlich durchs Arbeiten, wie man eben werken, einfach entstanden, dass letztendlich jeder Wein zwar seinen eigenen Charakter hat, aber dass eben so eine Wiedererkennung dann doch vorhanden ist. Mhm. Und letztendlich ist es wahrscheinlich ein Gesamtbild von dem, wie wir arbeiten.
Ja, und auch von der Lage von euch, nicht von der Herkunft nochmal dazu.
Genau, ja. Und das sind halt extrem viele kleine Weingärten oder halt viele verschiedene Weingärten, die für sich alle immer unterschiedlich schmecken. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich schon dann der Mensch, der das Ganze wieder zusammenfasst. Und das eben, wie wir arbeiten, dass man im Keller halt nichts dazu gibt, nichts wegnehmen will, sind trotzdem viele Entscheidungen, die wir treffen. Und das macht letztendlich wieder der Mensch. Also wo die Anna und ich gemeinsam oder manchmal mit dem Papa noch mitverkosten und oder mit dem Joao gemeinsam, dass halt Entscheidungen getroffen werden. Und das sind halt andere Entscheidungen im Vergleich dazu, wie wir vor 20 Jahren gearbeitet haben. Das war durchaus eine spannende Reise, was die letzten 20 Jahre sich da verändert hat oder entwickelt hat und wie sehr das dann immer stimmiger geworden ist.
Das wäre vielleicht eh ganz interessant für die, die euch jetzt nicht unbedingt so genau kennen. Du sagst, die letzten 20 Jahre, was sich da alles verändert hat. Das heißt, wo seid ihr zu Hause und ihr habt vermutlich das Familienweingut übernommen, oder?
Genau, ja. Also das Weingut, wo wir arbeiten oder das wir jetzt führen dürfen, ist eigentlich von meinen Eltern in Strass, im Strassertale, eben im Kamptal. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eben, also einerseits habe ich Klosterneuburg gemacht, eben ganz klassische Ausbildung, wo man sicher doch ein gutes Fundament kriegt, wenn man mit Wein arbeiten will, aber dann eben die Reise erst losgehen kann. Also mit dem Fundament und dann ein bisschen einer Offenheit kann man echt ganz weit reisen. Und bei mir hat das dann in Italien begonnen, habe ich ein Praktikum gemacht in 2000 und da danach dann quasi mit Inspirationen zurückkommen, habe ich den ersten Jahrgang 2002 gemacht, am Betrieb der Eltern. Und an sich sind wir jetzt die dritte Generation, was dort arbeitet, wo Wein eben das Hauptgeschäft ist. Davor war es eigentlich nur Selbstversorger-Landwirtschaft quasi. Mhm. Also das Grundstück selber ist seit 1770 im Familienbesitz und halt so stetig gewachsen oder wieder in die andere Richtung gegangen. Also da hat es Generationen gegeben, die haben wieder was verkauft und die nächsten haben wieder was dazu dann. Ist eine bäuerliche Familie eigentlich, unser Ursprung.
Sehr spannend. Also ich finde ja auch die Gegend bei euch sehr, sehr cool auch für Weinbau und vor allem auch sehr idyllisch. Und also ich bin ein richtiger großer Fan von der Gegend. Kamptal finde ich sowieso ja einer der spannendsten Weinbaugebiete da in Österreich. Und genauso spannend habe ich eure Weine auch gefunden. Du hast ja schon den ersten, glaube ich, jetzt einmal da zum Probieren. Ja, wir starten natürlich weiß. Genau. Vielleicht, dass wir mal mit dem ersten Probeschluck schon mal starten. Gerne. Dass man so mal. Ich meine, ich habe ja schon doch einiges probiert von euch. Aber damit die Leute so ein bisschen ein Bild kriegen, was es macht.
Es kommt halt an sich, oder die Gegend ist tatsächlich reizvoll. Also, das ist. Neben Langenlois eben, was so quasi das Zentrum vom Kamptal ist, was halt für uns ist so quasi die Stadt, wo dann eben Leute aus der Stadt wirklich schmunzeln, aber ja, also aus einer wahren Stadt. Und da ist eben romantisch quasi die kleinen Dörfer daneben, eben Zöving, Gobelsburg, Straß. Und Straß hat halt echt dann eine schöne Lage, dass sie direkt am Fuß von Geisberg und Wechselberg liegen. Also da sind die Ausläufer der böhmischen Masse oder das sind die letzten Hänge von einem riesen Muttergestein eigentlich. Und für uns, wenn wir am Geisberg zum Beispiel aufgefahren, wenn du da oben bist, irgendwie ist für uns der Geisberg so wie der Balkon vom Kamptal. Also von da an geht es eben dann zur Donau oder man hat dann die freie Sicht zur Donau oder weiter Dulnerfeld rein. Aber eigentlich steht man noch auf dem Muttergestein und ist vom Norden her eigentlich geschützt, wo der Wald dahinter ist. Und von dem her ist eben der Platz zum Leben und Arbeiten oder auch zum Besuchen durchaus reizvoll. Das ist eigentlich gleich der Link eben auch zum ersten Wein. Riesling, Strasser Weinberge, wo die Trauben kommen eben nur von Geisberg und Wechselberg, jeweils von der süd-südwestlichen Seite, wo eben das Muttergestein eben von der böhmischen Masse bis zum Oberboden kommt. Die Trauben sind eben von den Terrassenanlagen pures Urgestein, das je nach Höhe oder Exposition dann doch immer ein bisschen variiert. Also grundsätzlich Granit, Gneis. Aber wir sehen es ja bei manchen Weingärten, wenn man da entlang geht und dann den Felsen eigentlich raussieht, sieht man, wie divers das ist. Also da sind schieferartige Stellen dabei, dann das eine extrem rot, wo ein bisschen mehr Eisen dabei ist. Deswegen halten wir das oft ganz gern eher ein bisschen allgemein, dass wir sagen, das wächst auf Urgestein, was halt irgendwie auf das Alter vom Boden hinweist, dass das jetzt Böden sind, der Heiligenstein wird jetzt quasi nur 200 Millionen Jahre alt, aber eben Geisberg, Wechselberg oder böhmische Masse, das ist irgendwie zwischen 300 und 350 Millionen Jahre alt.
Noch älter.
Genau. Okay. Und dass man, weil oft eben ist es echt immer noch divers. Und auf den Ostseiten der Hänge ist ja dann meistens der Löss abgelagert worden, also der ist angeweht worden. Ja. Und deswegen ist am Geisberg jetzt auch wertvoll zu wissen oder am Wechselberg, Wechselbergspiegel ist dann die Einzellage eben am westlichen Teil, zu wissen, auf welcher Ecke oder Höhe der Weingarten ist auf dem Berg. Und dass immer alles, was Richtung Süden, Südwesten geht, wird karger und da ist eben das Urgestein bis zum Oberboden, während weiter in Osten oder wenn man weiter runter geht am Hang, dann ist meistens ein Löss zu finden.
Das heißt, ihr seid da eher bei dem steinigen, bei der Seite unterwegs. Und das ist auch, kommt mir jetzt persönlich vor, was eure Weine auch, finde ich persönlich, sehr prägt mit dem sehr präzisen, knackigen und mit dem säurebetonten, frischen Stil. Sag mal, wenn ich da nicht richtig liege, aber ich finde bei den Löss Weine, vor allem die Veltliner, sind dann eher so in dieses leicht cremigere, sanftere, oder?
Durchaus, ja. Also der Vergleich ist gut. Was wir halt die letzten Jahre dann auch gesehen haben, ist, dass selbst Trauben, die am Löss wachsen oder schon auf kräftigeren Böden, können trotzdem eine extreme Lebendigkeit transportieren. Und was wir so verstanden haben, dass das ganze Lebendige, was eigentlich im Boden passiert, dass man als Winzer die Chance hat, das Lebendige zu bewahren und nicht zu verändern im Zuge der Vinifizierung. Mhm. Das heißt, alles, was im Keller passiert, verändert eigentlich den ursprünglichen Geschmack der Traube und kann halt auch das ganze Lebendige ein bisschen reduzieren. Also es wird selten lebendiger im Keller, als vom Weingarten kommt. Und da ist halt das Schöne, wenn man biologisch oder dann biodynamisch arbeitet, mit dem großen Ziel, dass man die ganze Mikrobiologie im Boden eigentlich unterstützt oder verbessert und damit halt was Lebendiges letztendlich an die Traube kommt. Mhm. Und sodass die Rebe eben mit dem Boden besser verbunden ist, ist dann auch stresstoleranter, zum Beispiel so ein Nebeneffekt, der ganz geschickt ist. Aber im Grunde ist quasi das Tänzelnde, Vibrierende oft aus unserer Sicht der Ausdruck vom Boden und von der Arbeit, die dann lagenübergreifend eben auch gleich ist. Also
das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen sehr kräftigen Boden hat, einen Lehm, keine Ahnung, was für einen Boden jetzt im Speziellen, aber dann mit der Bewirtschaftung eben dann schaut, dass es so lebendig ist wie möglich, dass man trotzdem diese Frische dann eben in den Wein reinbringen kann.
Ja.
Okay, spannend. Absolut.
Also das ist, es ist ja halt der Prozess über Jahre, ja. Also oder Jahrzehnte. Also wir merken nach wie vor jedes Jahr, dass wir Sachen gut machen oder besser und dass eben der Boden oder die Pflanzen sie immer wohler fühlt. Mhm. Ist halt manchmal, gehen wir da auch nicht unbedingt nach dem Optischen. Also der schön gepflegte Weingarten ist optisch vielleicht attraktiv, bedeutet aber nicht unbedingt, dass das der Natur entsprechend ist. Deswegen das Ideal von schön ist halt auch relativ. Und wir haben es halt dann so gemerkt, dass eigentlich von Natur aus wachsen die Reben schon ein bisschen wilder. Also es ist eigentlich ein Lianengewächs. Also das gefreut sich, wenn es sich anhalten kann, dass es in Tee kommt. Aber so, dass man es dann richtig kultiviert, da kann man es, ja, da gibt es wahrscheinlich auch Grenzen, was der Pflanzen dann nicht mehr so gut tut.
Mhm. Ich glaube einfach, dass da sehr viel die letzten 20 Jahre halt einfach ein anderer Stil erwünscht und man deswegen die Reben vielleicht so erzogen hat, damit sie einfach mehr Kraft, mehr Schmelz halt einfach bringen. Und dass man jetzt da mit dem frischen Stil oder einfach wieder mehr zu diesem, wie soll ich ihn sagen, zu dem zurück sollte eigentlich, was die Natur gibt und nicht, was wir eigentlich machen wollen aus dem, oder?
Ja, voll. Und das war ja das Schöne bei uns, dass wir halt immer die Freiheit einerseits von den Eltern damals gehabt haben und dann auch die Freiheit irgendwie sich genommen haben, dass man jetzt nicht was produziert, was erwartet wird, sondern dass wir sich überlegt haben, was können wir machen oder wie wollen wir arbeiten, dass wir einen Wein produzieren, der einem eigentlich gut tut. Mhm. Also im Endeffekt haben wir nach wie vor das Handicap, dass Alkohol drinnen ist. Also unter Anführungszeichen ist er nicht immer negativ, aber es ist halt doch Alkohol. Aber man merkt schon, wie einem manche Weine gut tun und andere eher müde machen. Und deswegen, obwohl da Alkohol dabei ist, soll es eigentlich was Belebendes sein oder was dann halt wirklich was Gutes tut und was nicht den Körper belastet und irgendwie am nächsten Tag total kaputt oder so.
So ist es. Und das ist auch genau das, was ich gemeint habe am Anfang. Diese Handschrift, dieser Stil, das ist frisch, elegante. Und ich habe nach dem ersten Glas oder nach dem ersten Schluck von mir aus noch nicht, also ich habe weiterhin Lust und ich habe noch nicht satt jetzt irgendwie den Wein. Und dieses belebende Frische, das ist das, was ich gemeint habe, dass man das durchwegs über jeden Weinstil, was ihr macht, weiß, rot, Schaumwein, einfach erkennt. Und das finde ich so spannend dran. Es gibt vielleicht eine Sache, die mir persönlich fehlt, und das ist, weil es keinen Süßwein macht. Aber sonst perfektes Weingut. Aber man kann ja nicht alles, sich auf alles konzentrieren, gell?
Nein, Süßwein ist echt Sachen, muss ich sagen. Also mit der, mit der Überzeugung, dass wir halt nur gesunde Trauben verarbeiten, können wir halt da die Hilfe von einer Botrytis nicht nehmen. Und vom Gefühl her, ich meine, es gibt Winzer, die, also international, die gut mit Botrytis arbeiten können und eben dann doch Low Intervention machen. Von meinem Gefühl her trauen wir es nicht. Also deswegen, wir sind viel beruhigter, wenn wir eine gesunde Traube ernten.
Ja.
Mhm. Und da ist man dann irgendwie beim Süßwein
am falschen Platz.
Genau, ja. Und wenn man dann nicht filtrieren will und mit wenig Schwefel, könnte man schon einen halbtrockenen oder lieblichen Wein einfüllen, aber der lebt halt dann auch weiter.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass der im Laufe der Zeit dann irgendwie prickelt in der Flasche und dann weniger süß ist, ist schon da.
Ja, dann gibt es dann den Lambrusco.
Genau. Oder was, wenn er gut ist.
Genau. Weil du sagst, der Low Intervention, da habe ich ja, ich meine, damals war es noch ein sehr neuer Keller, wo wir zu euch bei Besuch waren. Aber habt ihr ja jetzt damit verschiedene Ebenen und dass man so wenig wie möglich pumpen muss. Ganz einen spannenden Aspekt, den wir so im Podcast jetzt, glaube ich, auch noch nicht näher besprochen haben. Was hat es mit dem auf sich? Was war der Gedanke dahinter?
Ja, wir haben 2016 eben begonnen, einen neuen Keller zu bauen. Und im Endeffekt haben wir eine komplette Produktion gebaut neu. Also quasi von der Traubenanlieferung bis zum Expedit. Und wir haben das Glück, dass auf unserem Grundstück drei Ebenen von Natur aus vorhanden sind. Also da ist die Hofebene, dann der Garten und drüber noch der Weingarten. Und wir haben den Keller dorthin gebaut, wo wir eben die drei Ebenen verbinden können und haben dann noch zwei Zwischenebenen dazu gemacht, dass wir im Grunde auf fünf realen Ebenen arbeiten können. Und der Gedanke dahinter war halt ein extrem sensibler und schonender Umgang mit dem Grundprodukt. Und dass halt die Trauben mit der Schwerkraft in die Presse, dann der Soft von der Presse mit Schwerkraft in die ersten Tanks zum Absetzen und dann nochmal nach dem Absetzen eben mit der Schwerkraft in die Fässer zum Vergären.
Mhm.
Und im Endeffekt ist es halt echt nur ein sensibler Umgang. Und es ist auch nicht spielentscheidend. Also man ist wahrscheinlich jetzt nicht, wenn ein Wein einmal gepumpt wird oder wenn irgendjemand eine Pumpe nimmt, dass aus dem kein Wein mehr entstehen kann, also das wäre übertrieben. Aber es sind halt lauter kleine Teile oder Rädern, die man ein bisschen oder über die man mal nachdenken kann, um halt eigentlich einen extrem feinen, sensiblen und dann doch gesamten Wein zu produzieren. Und das sind halt die ganzen Fässer, also die Kernfässer, für sich mobil. Das heißt, die werden dann tatsächlich nie gepumpt. Also,
spannend.
Es ist halt echt eine Spielerei mit Schwerkraft. Und wenn wir arbeiten, dann geht immer alles, und der Stapler ist sehr wertvoll, neben den Ebenen. Aber wir dann, bevor wir pumpen nehmen, schauen wir, dass wir das halt einfach anders bewegen.
Es macht ja auch Sinn, weil wenn man, sag jetzt mal, Trauben verletzt und das mit Oxidation, der Wein kann sich verändern. Aber ich finde das, spannend. Es wäre vermutlich so eine Verkostung theoretisch wirklich aber interessant, wobei ich habe den Punkt von dir sehr spannend gefunden mit die Rädchen. Das ist ja das, was man in der Theorie ja auch lernt in Schulen, Klosterneuburg oder in Krems, dass man tausende Rädchen hat, die dann den Wein eigentlich dann zeigen oder tausend Farben und das Bild dann malen oder wie man es auch immer sagen mag.
Genau, ja.
Und das finde ich total spannend, dass es nicht vielleicht den einen Weg gibt, aber ich finde es toll, wenn man eben von dem überzeugt ist, wie man es macht, und dass es dann eben sowas dabei rauskommt, das finde ich spannend, ja.
Ja, nein, es sind echt extrem viele Entscheidungen, die man trifft, und ja, es sind einzelne Entscheidungen, machen dann an sich nicht den großen Unterschied, aber die vielen in Summe dann doch wieder.
Mhm.
Und das Schöne ist eben, dass quasi von Natur aus ist für unser Geschmack oder Traube eigentlich komplett. Also das braucht nichts, was man dazu gibt. Und aus den Gedanken heraus haben wir gesagt, dass wir eigentlich so schonend wie möglich arbeiten wollen. Theoretisch, wenn du dann mit der Physik anfängst, eben Pumpen gibt es ja auch verschiedene Arten und letztendlich drücken oder schlagen die irgendwie. Und das heißt dann die Physik, quasi der Druck, der dann drauf geht, oder dann die Chemie, die Moleküle, was du verschiebst, das geht halt dann ins tiefste Detail oder was du halt echt nicht mehr siehst. Aber im Endeffekt kommt es zu einer Veränderung. Und dann vielleicht dann noch mit Strom dazu, dass da quasi riesen Motoren drauf sitzen, wo es dann den Wein durchschickst, also die Ladungen verdrehen sie. Das sind alles Kleinigkeiten, die man nicht
sehen kann
und auch nicht essentiell sind wahrscheinlich. Aber nur schön, also für uns ist halt so eine Achtsamkeit wertvoll, weil man in der Produktion halt überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich das mache. Und auch wenn es der Papa immer so gemacht hat, ist das wirklich gescheit oder vielleicht war es auch gut, wie es gemacht hat damals oder jetzt, aber nur das zu hinterfragen. Mhm. Und ja, und da ist, und damit bleibt es auch spannend, weil es gibt immer Themen, die man neu entdeckt. Also, wie ich angefangen habe, ich habe eben 2002 den ersten Jahrgang genauso mit Reinzuchthefe gearbeitet, also oder Enzyme zum Absetzen. Das war damals nach der Schule, ohne den kannst du keinen Wein machen. Quasi da, das geht ja nicht. Und dann, der Papa hat das früher nie genommen. Und dann haben sie die Weine ja verändert. Und am Anfang haben wir gedacht, zum Positiven. Dann kommt es drauf, naja, eigentlich wird alles eher gleich. Quasi, dass die Unterschiede der Sorten nicht mehr so deutlich sind, dann von den Weingärten auch nicht. Und der Ausdruck von der Traube ursprünglich halt damit reduziert wird. Und ja, und so geht es in verschiedenen Aspekten beim Wein oder Weingarten, dass man immer wieder auf neue Sachen draufkommt, auf die man schauen kann.
Das Thema Weinbauschule würde ich eh noch gerne mal kurz anschneiden, wobei ich zuerst auf den Wein zurückkommen möchte, dass wir den auch besprechen. Ja. Finde ich einen richtig spannenden Riesling. Ich finde, in der Nase ist der so richtig auch schon mostig, gar nicht so richtig arg jetzt primärfruchtig, sondern er ist so verspielt, mehr der Riesling von der Frucht, finde ich persönlich. Aber das ist auch das, wenn ich reinrieche und so ein bisschen, wenn ich sage, leicht cremig, so in der Nase. Mhm. Und dann kann man einen echt guten Trinkfluss. Also jetzt Säure da, aber nicht irgendwie sehr prägnant, sondern gut eingespielt. Einfach sehr harmonisch, finde ich. Mhm.
Ja, also ich meine, das Spannende bei dem Wein ist, dass es sind verschiedene Weingärten vom Geisberg und Wechselberg und dementsprechend vergärt der Saft in unterschiedlichen Behältern. Also Geisberg ist tendenziell eher immer im großen Holzfass und vom Wechselberg ist teilweise in Edelstahlfässer, die eben die gleiche Form haben wie die Barrique-Fässer, damit trotzdem der Hefekontakt vorhanden ist, aber nicht so sehr der Einfluss vom Holz oder Sauerstoff da ist. Und das dritte ist eben auch noch in Keramik. Also dritter Weingarten am Wechselberg vergärt in Keramikeiern. Und das ist eben auch spannend wieder, dass der Unterschied der Behälter, quasi wie man einen Weingarten dann doch unterstützen kann oder nicht. Und wir würden jetzt auch nicht sagen, dass ein Behälter der richtige ist. Also ich würde jetzt nicht alles in Keramik machen oder nicht alles in Holz, sondern der Gedanke ist eben, dass es durch die unterschiedlichen Weingärten und die unterschiedlichen Behälter dann eben doch noch zu mehr Schichten in Wein kommt. Also dass das nicht geradlinig eindimensional wird, sondern dass das echt auf vielen Ebenen quasi riecht und schmeckt.
Also einfach die Komplexität ein bisschen unterstützen, so in dem Sinn. Genau. Mhm. Ja, merkt man durchaus, wie gesagt, das ist doch säurebetont, aber dann leicht cremig, also merkt man, finde ich, schon den Einfluss von verschiedenen Sachen. Also jetzt nicht unbedingt die Behältnisse, glaube ich, rausschmecken. Ich glaube, das wäre schwierig, aber spannend. Ihr habt ja, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja verschiedene Kategorien, aber vielleicht irgendwie so zumindest halbwegs so ein bisschen eingeteilt, wenn ich es richtig herausgefunden habe. Und so einmal irgendwie die die Weinhofweine, Charakterweine und Naturweine, oder?
Genau, ja. Im Grunde sind es die drei.
Genau. Dass man vielleicht irgendwie so ein Bild kriegt, so wieso gibt es überhaupt drei verschiedene Kategorien und was fällt vielleicht wo rein, dass man sich so ungefähr so ein Bild machen kann.
Mhm. Gern. Ja, die erste Kategorie, quasi die Weinhofweine, ist eigentlich das, was von den Eltern gekommen ist oder blieben ist. Die haben eben früher ganz klassische Weine produziert, eben leichten Veltliner, mittleren Veltliner, Riesling, dann ein bisschen Sortenvielfalt. Und das haben wir eben auch weitergeführt, weil das eigentlich seinen Markt hat oder seine Berechtigung hat. Und das ist quasi das Fundament von den Eltern, was weitergibt. Aber daneben haben wir eben die Chance, oder am Anfang ich und dann jetzt gemeinsam mit der Anna, die Chance gehabt, dass wir eigene Weine produzieren. Und da sind die Charakterweine entstanden, quasi mit dem Ziel, dass es ein Wein ist mit mehr Komplexität, Vielschichtigkeit und mit einer gewissen Besonderheit dabei. Und bei den Charakterweinen ist es so, dass die, dass aber keiner Maischekontakt bei der Gärung hat.
Okay.
Mhm. Das ist die große Differenzierung zu Naturweinen, weil die Naturweine bei uns jetzt quasi Kategorie, da ist überall mehr oder weniger großer Teil auf der Maische vergoren. Und eben der Maischekontakt ist mittlerweile der einzige Unterschied. Früher war es so, dass die Charakterweine auch filtriert waren. Das heißt, da war noch ein bisschen mehr Technologie dabei, um Erwartungen zu erfüllen und nicht diskutieren zu müssen oder halt diskutieren, aber drüber reden oder zu erklären, dass jetzt ein Wein trüb ist. Aber das war eben auch so ein Prozess, wo wir Schritt für Schritt eben uns wohler gefühlt haben, immer mehr wegzulassen. Und so, dass jetzt die Charakterweine eben auch genauso unfiltriert gefüllt werden, mit wenig Schwefel, wie die Naturweine. Aber der einzige Unterschied zwischen den zwei Kategorien ist jetzt nur mehr der Maischekontakt bei der Gärung.
Ich finde, was man gut rauskriegt aus die drei Kategorien, dass bei der ersten, also ist Weinhof, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Die Rebsorte total im Vordergrund ist und bei den anderen immer irgendwas anderes. Entweder ist die Herkunft eine Lage oder es ist ein Stil, ein Geschmack, ein spezieller. Und das finde ich cool, weil das ist genau das, was im Endeffekt auch Gäste, Kunden oder Sommeliers auch gern haben, dass nicht eben irgendein grüner Veltliner ist, sondern irgendwas transportiert, einen gewissen Stil, einen gewissen Geschmack, irgendwie eine Story vielleicht, ein Background. Es gibt ja bei euch sehr coole und außergewöhnliche Namen, finde ich persönlich, auf die Weine. Und da würde mich ja noch mal später interessieren, wie ihr zu den Namen kommt. Aber ich finde das spannend, weil man sich einfach mit diesen, ich sage jetzt einmal Kategorien, ja einfach grob einmal was vorstellen kann, was man überhaupt kriegt.
Yeah.
Und das finde ich spannend. Und der Riesling fällt jetzt wahrscheinlich in die Charakterweine rein,
genau,
oder?
Ja. Genau. Das ist Charakterwein. Also es sind die Linien sind am Etikett differenziert, dass eben die Charakterweine haben eigentlich unser Grundetikett eben mit dem M und A in der Mitte drauf und die Sonne drüber. Was ja skizziert auch die Weinberge sind eigentlich. Das M stellt den Heiligenstein und den Geisberg dar.
Okay.
Das sind eben so nebeneinander eigentlich angeordnet und dann zwischen den Buchstaben ist das Strassertal und im östlichen Teil vom Strassertal ist eben dann der Wechselberg, was das A darstellt.
Ist der so viel größer?
Nein, skizziert.
Okay. Okay. Ja, spannend.
Und bei den Charakterweinen ist ja das Spiel, dass über den Weinbergen eben die Sonne ist, als ja, wertvolles Element oder strahlendes Element. Und wo Insider anhand der Sonne erkennen können, welcher Jahrgang es ist.
Echt?
Weil je nach Jahrgang sind andere Sonnenstrahlen eingefärbt. Und da haben wir den Vergleich von 2023, das sind drei.
Ja, okay.
Quasi. Und daneben dann vom nächsten Wein ist 2022, okay. Das sind nur zwei. Und das spielt sie seit 2002 durch.
Echt wahr? Also, okay.
Und da gibt's echt halt die Spielerei, dass man quasi Insider kennen sogar an den Frontetikett, ohne dass wir es anders hinschauen wissen. Ah, 22er.
Hey, das ist aber cool. Da könntest du zu Hause die Gäste beeindrucken, ja, oder die Gäste im Restaurant, wenn sie ein Sommelier seid. Echt spannende Info. Und genau sowas macht es im Endeffekt dann wieder aus. Ja.
Es sind halt echt urviele Details, die uns dann oft beschäftigen. Und das geht halt dann letztendlich bis zum Etikett. Also es fängt im Boden an.
Aber es konnte ja 2012 auch sein.
Nein, 12 war es anders.
Ach so, ja, okay.
Genau. Also ich meine, man muss schon einmal gesehen haben oder wissen, ja, welche zwei zum Beispiel jetzt 12 oder 22 eingefärbt sind. Aber es ist tatsächlich, jeder Jahrgang hat andere Sonnenstrahlen.
Witzig.
Und seit 2004, glaube ich, ist halt wirklich auch die Anzahl der eingefärbten Sonnenstrahlen, gibt da die letzte Zahl vom Jahrgang an. Mhm. Die ersten 2-3 Jahrgänge waren ein bisschen Willkür. Aber halt auch unterschiedlich.
Hast du, hast du noch?
Das ist das zweite Etikett oder so, da ist eben quasi das andere Etikett von den Naturweinen, hat eben nur die Sonne drauf. Und da ist ja nicht mehr das Spiel mit den eingefärbten Strahlen.
Jahrgang 21.
Nein. Da ist eben, also das Etikett ist ja eigentlich entstanden mit unserem Importeur in Dänemark. Und er hat gesagt, er hätte nur gern den Sonnenstrahl auf 12 Uhr eingefärbt.
Ah, okay. Herrengasse 4.
Genau, ist bei dem Wein. Mhm. Deswegen das Spiel mit den eingefärbten Sonnenstrahlen ist tatsächlich nur bei den Charakterweinen, also Strasser Weinbergen oder Leidenschaft oder bei den Terrassen 58 oder 79.
Okay, das heißt, Herrengasse 4 ist dann schon mit Maische Kontakt.
Genau.
Mhm. Ja, das heißt, als nächstes hättest du den
Leidenschaft.
Leidenschaft Weiß. Genau. Mhm. Perfekt. Mhm. Leidenschaft Weiß mit Z hinten, das habe ich mich schon mal gefragt gehabt. Wie kommt's?
Ja, ist irgendwie eine Schreibweise vom scharfen S. Und
echt wahr, okay.
Ja.
SZ. Mhm.
Und das scharfe S ist ja, also Strass schreibt man eigentlich auch mit scharfem S oder Straße im Strassertale. Aber wir dann halt bewusst immer mit zwei schreiben, weil es halt auch möglich ist. Mhm. Weil das scharfe S halt ein total komisch Zeichen ist international.
Okay.
Also weiß halt keiner, was das sein soll, B oder Doppel-B.
Im Strabertal.
Genau.
Der Strab im Strabertal. Okay.
Und ja, deswegen nur die Spielerei mit SZ so als alte Schreibweise.
Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Leidenschaft Weiß ist Art gemischter Satz.
Teilweise,
oder
genau.
Teilweise, ja, okay.
Also die Basis ist gemischter Satz von Chardonnay und Neuburger. Beides am Geisberg oben. Und seit 2019 kommt dann immer ein Teil Veltliner oder Riesling dazu. Das heißt, es gibt die Anfässer, die Basis ist eben der gemischte Satz von Chardonnay Neuburger. Und dann gibt es separate Fässer von Grüner Veltliner und dann eben auch vom Geisberg, vom Riesling noch. Und in Summe sind das Vereinende zwischen den Rebsorten ist eben die Lage, dass die alle am Geisberg wachsen. Und je nachdem eben auf welcher Höhe oder welcher Seite die Sorten unterschiedlich sind. Und der Wein damit ein Gesamtbild vom Berg her gibt. Also jetzt nicht nur die südwestliche Seite mit purem Urgestein, sondern da sind auch Teile vom östlichen Geisberg drinnen, wo Löss eben abgelagert ist. Und der Riesling ist in der Mitte, also der Riesling ist wieder auf Urgestein, aber der Chardonnay ist auch teilweise auf Löss.
Okay. Und trotzdem extrem frisch. Also ich frage mich, wie Chardonnay Neuburger, ich meine Neuburger, ja, aber das Chardonnay auch wieder so frisch sein kann. Das ist bemerkenswert. Wenn man Chardonnay denkt, man ist vermutlich auch, wie man es macht, aber einfach dieser ganz frische Stil beim Chardonnay kriegt man selten.
Mhm. Nice. Quasi das eine, was ein bisschen hilft, ist, dass der Kalkanteil beim Chardonnay auf der Seite relativ hoch ist.
Okay.
Das heißt, da kommt quasi neben dem mineralischen oder Urgestein, wo der Neuburger und der Riesling stehen, kommt ein bisschen was Kalkiges mit dazu. Und letztendlich ist wieder das Bild oder widerspiegelt der Wein quasi das Leben im Boden. Also, ja. deswegen eben so was Lebendiges, Frisches, Vibrierendes, Salziges. Genau, ist für uns ist immer nur das Zeichen, dass wir es im Weingarten, im Keller halt nicht getötet haben.
Das gefällt mir wirklich sehr. Also muss ich sagen, der hat eine Komplexität, der hat Frische, der hat Länge trotzdem, die Salzigkeit. Boah, richtig gut. Und vor allem, was mir an euren Weinen so taugt, ist, dass die durchaus auch zum So-Trinken richtig Spaß machen und nicht nur eben als Speisenbegleiter Spaß machen, weil das finde ich extrem wichtig. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite, gerade bei dieser Veranstaltung, was wir am Anfang gesprochen haben beim Vinzenz Pauli, das hat so gut zu diesem asiatischen, deftigen Essen passt, mit dem Katsu Sandro und so, und trotzdem zum So-Trinken war es auch echt super. Und das finde ich immer wichtig, weil ich finde, ein Speisenbegleiterwein sozusagen muss auch so sehr viel Spaß machen. Also weil ich habe ja nicht ganz Zeit was zum Essen da, sondern, genau, ja. Sondern nur hin und wieder. Mhm. Ja. Nein, gefällt mir richtig sehr. Das muss ich schon sagen.
Na, da ist, glaube ich, bei Weinen diese gewisse Ruhe transportieren, dass das einerseits eben nicht aufdringlich ein Gericht gegenüber ist, und andererseits quasi den Gaumen auch gut tut, wenn es nichts zum Essen gibt.
Ja. Ich bin zwar ein richtiger Fan vom Food Pairing, aber schlussendlich muss ich auch sagen, was ich auch gern mache, ist, gib mir den Wein, der mir einfach richtig gut schmeckt, und gib mir Essen, was mir richtig gut schmeckt. Und es wird passen.
Ja.
Es wird einfach passen. Mhm. Das
stimmt.
Das mag ich auch hin und wieder. Und
ich meine, es ist urspannend, manchmal eben so wirklich Pairings zu haben, die großartig sind.
Ja.
Aber das ist extrem schwierig eigentlich, dass es wirklich so richtig in Erinnerung bleibt. Und wenn aber der Wein und das Gericht großartig ist, dann passen viele Sachen dann doch wieder zusammen. Also wie du sagst, tolles Gericht, toller Wein. Und wenn das im Detail durchdacht ist, findet sich da schon was, dass das ein Vergnügen ergibt.
Absolut. Du hast am Anfang gesagt, dass du Kloster Neuburg, dass dir das auch richtig viel trotzdem gegeben hat. Und das würde mich interessieren, weil das habe ich total spannend gefunden, weil doch viele in dieser, ich sage jetzt einmal, naturigen, weil sie ja doch ein Naturwein so macht, Seite, die sagen, okay, mit klassischeren Weinbauschulen, dass sie damit nicht so viel angefangen haben. Mhm. Aber du sagst, dass dir das doch am Anfang auch durchaus viel mitgeben hat.
Durchaus, ja.
Ja.
Also absolut eigentlich.
Okay.
Es ist, ich meine, im Endeffekt ist das Ideale, dass du in einer Schule was lernst da, quasi doch ein theoretisches Wissen. Also einerseits ist Persönlichkeitsbildung noch wichtiger,
ja.
aber im Endeffekt sind manche Fakten oder theoretisches Wissen ist schon wertvoll. Und das hilft dann manchmal eben Fehler zu vermeiden, weil wenn man weiß, was Sauerstoff in Wein macht oder was Schwefel mit dem Wein macht oder was Filtrieren bedeutet, also ganz banal jetzt gesagt, dann kann man da mitreden eigentlich. Also, aber wenn jetzt nicht weiß, welche Enzyme wann wie arbeiten, ist nicht essentiell, aber mich beruhigt es, wenn ich plus minus schon weiß, welcher Risiko ich eingehe, unter Anführungszeichen, wenn ich das und das weglasse. Und ich meine, in Kloster Neuburg fängst du schon verdammt früh halt an, sich mit dem Wein zu beschäftigen.
Mhm.
Und manchmal geht's gut, manchmal nicht. Ja, aber die Chance, dass man quasi theoretisches Wissen sich aneignet, ist halt schon gegeben. Und von dem her, also ich bin ziemlich froh oder glücklich, dass ich damals gesagt habe, nein, ich gehe Kloster Neuburg. Und das war ja nicht von den Eltern irgendwie vorgegeben, dass sie gesagt haben, nein, eigentlich, das musst du machen und du musst dorthin gehen, sondern die haben mir da auch vollkommen freigegeben. Und ob Krems oder Kloster Neuburg, ganz egal. Und das haben beide Schulen quasi ihre Qualitäten. Und letztendlich kommt es halt echt wieder am Schüler drauf an, was er mitnehmen will. Essentiell finde ich es jetzt auch nicht, aber man kann halt ja, schon ein bisschen mehr tiefer denken.
Ja, ich finde es gut, weil weil man eben nicht extrem in eine Richtung denkt, sondern irgendwie von allem was mitnehmen kann. Wie du sagst, man macht dann sowieso seine eigenen Erfahrungen damit und macht vielleicht dann manche Sachen vielleicht sogar anders, wendet aber dann das Wissen, das Theoretische, dann vielleicht sogar mit deinen Erfahrungen dann irgendwie kombiniert an. Und das finde ich immer wieder spannend, wenn man jetzt nicht irgendwie stur dann sagt, nein, es muss aber so sein und es muss da immer ohne Schwefel sein und es muss so und so sein. Aber wenn man sagt, hey, heuer ist so und so, heute, es ist ja nicht jedes Jahr gleich, es ist jeder Weinstil vielleicht sogar anders und da finde ich es gut, wenn man einfach das immer wieder mal anpasst, so wie du am Anfang auch gesagt hast mit dem, wir verändern uns jedes Jahr, wir werden vielleicht jedes Jahr nicht besser, manchmal besser vielleicht, manchmal anders.
Genau,
aber man verändert sich einfach mit. Ja.
Nein, man lernt jedes Jahr.
Ja,
das,
genau,
ist, das ist jedes Jahr bereichernd.
Ja.
Also manche sind halt herausfordernd. Das war halt heuer auch ein Jahr, das, ich glaube, über die Vegetationszeit oder über das Jahr 24, da gibt es wenig Jahre, die mehr Gesprächsstoff liefern.
Mhm.
Mit den Spätfrost beginnen, dann viel Regen, dann doch wieder heiß, dann, also jetzt in Kamptal gesehen wurde es echt
ein
aufregendes Jahr. Mhm. Nicht unbedingt einfach, aber auch nicht schlecht. Also, und die, eigentlich ist schön, dass man solche Jahre hat, weil dann kann man was erzählen wieder.
Ja.
Also, wenn alles immer perfekt laufen würde, das wäre Stillstand eigentlich.
Ja, und ich bin ja ein großer Freund von, das hat mir mal irgendwer gesagt in der Ausbildung, ne, es gibt sowieso keine schlechten und guten Jahre und ich mag das sowieso nicht. War das jetzt ein gutes Jahr, wenn mich wer fragt, ich sage immer, es kommt drauf an, was du willst, nicht? Und vor allem, es gibt vielleicht herausforderndere Jahre für den Winzer jetzt oder für die Winzerin selber.
Mhm.
Aber der Wein, der wird immer, je nachdem, wie das Jahr jetzt war, halt dann auch schmecken dementsprechend. Mhm. Ich meine, wenn es ein heißes Jahr war, war es jetzt gut oder schlecht? Naja, je nachdem, was du gerne trinkst, oder? Und also,
absolut.
Ja. Ja. Aber prinzipiell, also finde ich das richtig spannend, dein Weg mit der doch eher traditionelleren Ausbildung und dann aber deinen eigenen Weg zu gehen, das finde ich sehr spannend.
Ich glaube, wertvoll ist, wenn man Sachen halt immer hinterfragt oder weiterdenkt. Und ja, ich weiß auch nicht, wie wir arbeiten in 20 Jahren.
Mhm.
Warte mal, ah, da bin ich. Sagen wir 10 Jahren.
Ja. Ja, da bin ich gespannt auf dann die Probeschluckfrage mit die 50.
Ja, genau.
Ja, genau. Ach Gott. Ja. Wie kommt ihr immer auf die, finde ich ja teilweise sehr passenden Namen vom Wein? Also ich kenne so Persé, Rosemarie. Ist das immer, was euch der Wein geschmacklich vielleicht sogar vermittelt und versucht es dann, so einen Namen zu finden oder gibt es irgendwie einen anderen Hintergrund?
Es gibt oft, also es ist unterschiedliche Gründe.
Okay.
Ja, also auf der einen Seite soll der Name vielleicht irgendwas kommunizieren, quasi bei der Leidenschaft oder Strasser Weinberge, dass man ein bisschen eine Idee kriegt, dass bei Strasser Weinberge doch um die Berge geht von unserem Ort. Bei der Leidenschaft ist es so gewesen, dass es irgendwie die Differenzierung war und dass ein Wein mit Komplexität, Charakter und eben einer gewissen Besonderheit entsteht, der eben im Idealfall Leidenschaft im positiven Sinne. In der Produktion manchmal leiden wir auch, aber das ist nicht so tragisch. Und dann bei Herrengasse 4 zum Beispiel, das war der letzte Name, glaube ich, der entstanden ist, bis dato, war es so, dass wir, früher haben wir Neuburger Strasser Weinberge gehabt da.
Mhm.
Und da haben wir uns aber dann immer mehr eben Richtung das doch was auf der Maische verkehrt entwickelt, wo es ein Neuburger, finde ich, oft ganz gut tut, wenn ein Teil auf der Maische ist oder eben ist Geschmackssache. Für uns waren dann manche Weingärten so, dass die besser geschmeckt haben, wenn sie auf der Maische vergären. Und dann wollte man den Wein nicht Neuburger nennen, sondern ist der Gedanke entstanden, dass Neuburger für uns persönlich hat einen hohen Stellenwert jetzt im Betrieb oder in der Familie. Und den ersten Neuburger haben meine Großeltern gesetzt, eben, und Opa und Oma oben am Geisberg, 1960. Und so gesehen ist für uns eigentlich die Liebe und Leidenschaft zum Neuburger in der Herrengasse 4 geboren worden. Okay. Weil die Herrengasse 4 war die Adresse meiner Großeltern in Straß. Mhm. Also in Straß gibt es eben auch eine Herrengasse. Und da haben wir sich gedacht, da geben wir so ein bisschen den Link, dass die Liebe und Leidenschaft zum Neuburger eben in der Herrengasse 4 geboren wurde, in unserer Familie.
Mhm. Es macht definitiv Sinn, wenn dann der Weinname so eine Geschichte hat, dass wie rein erfunden jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Namen, aber es macht echt Sinn. Das heißt, es ist jetzt der Rheinsortig Neuburger, oder?
Genau, Rheinsortig Neuburger, wo plus minus ein Drittel auf der Maische vergoren hat und 10 Monate im Holzfass greift und dann einmal abgezogen mit der Schwerkraft und direkt in die Flaschen. Also kriegt vor der Füllung noch ein bisschen Schwefel. Eigentlich auch nur aus dem Grund, damit der erste und der letzte Schluck relativ ähnlich sind. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, dass die Stabilität vom Wein nach dem Öffnen größer ist oder gegeben ist. Also momentan fühlen wir uns ganz wohl, wenn man immer ein bisschen an Schwefel gibt vor der Füllung.
Sehr cool. Ja genau, je nachdem, was du noch zeigen willst, weil die Zeit ist nämlich schon, also eine Viertelstunde haben wir noch.
Ja, okay, sehr gut.
Genau, nur dass du weißt, wegen wie viel.
Von mir aus können wir es gern einmal kurz reinriechen. Noch.
Ja, gern. Genau, während du vielleicht den Wein aufmachst, ich habe, glaube ich, das erste Mal von euch was probiert gehabt, ohne es zu wissen, dass es von euch ist. Also ich glaube, dass sehr viele über den Wein, glaube ich, zumindest von meinen Kollegen, die ich kenne, ich kann jetzt nicht von allen sprechen, zu euch gekommen sind, über den Bettnert Fuchs und Hase. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich den probiert habe, habe ich euer Weingut noch gar nicht gekannt und habe gar nicht gewusst, wer den überhaupt macht. Und dann irgendwann, doch ein paar Jahre später, habe ich dann doch einiges von jetzt direkt Andorfer dann probiert. Und finde ich aber spannend, weil Fuchs und Hase kennen ja doch sehr, sehr viele Leute. Vor allem, weil einfach dieses Bettner-Thema jetzt die letzten Jahre dann sogar noch mehr geworden ist, finde ich richtig spannend.
Das hat sich total gut ergeben quasi mit dem Thema Petnet oder auch mit Fuchs und Hase. Also mit Alvin und Stefanie Jurcic sind wir halt sehr gut befreundet. Und es war immer ein bisschen der Gedanke, cool wäre es, wenn wir einen Wein miteinander machen oder eigentlich am Anfang war ein Wein immer im Gespräch. Und nur haben wir halt, da ist uns keine zündende Idee gekommen, weil ich meine, wir haben selber beide unsere Familienweingüter, wo man eigentlich auch sich bemüht, dass man was Gutes macht. Und dann eben irgendwas so gemeinsam, haben wir keine Idee gehabt, bis dann eben Petnet aufgekommen ist. Und das war damals halt, 2012 haben wir den ersten Versuch gemacht von der Methode Ancestral, die wir uns dann jahrelang nicht verkauft haben, traut. Und dann haben wir gesagt, eigentlich, das wäre ein Thema, was wir gemeinsam angehen könnten. Und damit wir aber unabhängig von den Familienweingütern sind, wollten wir eben ein eigenes Weingut dafür gründen. Und so ist dann Fuchs und Hase entstanden.
Noch vor dem ganzen Bettner-Trend.
Ja,
also ja, wirklich war schon lang. 2012 der erste Versuch.
Genau, Wahnsinn. Ja.
Und wann war dann der erste Bettnert?
Also Fuchs und Hase ist dann 2014 gegründet worden.
Okay.
Also da waren wir dann bereit, dass wir was verkaufen. Und dann haben wir sich gedacht, wenn wir 12 jetzt am Markt bringen, dann haben wir dann Fuchs und Hase gegründet, an sich das Weingut.
Ja, spannend.
Und ja, seitdem gibt es halt verschiedenste Volumes. Quasi, wir machen ja bei Fuchs und Hase jedes Jahr in der Regel 5 verschiedene Petnets. Gibt es Volume 1 bis 4 plus den Rosé. Und je nach Nummer ist eben die Komplexität und die Sorten unterschiedlich. Es hat jeder Petnet hat einen gewissen Maischekontakt am Beginn der Gärung, dass eben schon was dazukommt von der Traube. Aber manche werden Richtung Orange, also der Vierer geht schon fast ein bisschen in Amber patnet, während 1, 2 und Rosé schon leichter und frischer sind.
Mhm.
Aber es sollte das große Ziel hinter Fuchs und Hase ist eben seriösen Patnet zu produzieren. Seit Beginn.
Seit Beginn, cool. So bin ich, glaube ich, zu euch gekommen, ohne es zu wissen. Ja, aber ich glaube, so ist es vielen ergangen, weil einfach da, weil es einfach, glaube ich, ein Patnet ist, den man kennt in Österreich. Also es ist schon cool.
Mhm. Ja, es ist halt Fuchs und Hase am Anfang in Österreich, hat es echt so einen Wow-Effekt oder einen Boom gemacht. Während unsere Weine, also wir exportieren 94% von unseren Weinen. Also deswegen bleibt es halt leider oder wie auch immer doch relativ wenig im Land.
Mhm.
Und da ist Fuchs und Hase teilweise bekannter als wir.
Ja, genau.
Bin ich voll bei dir.
So ist es, ja. Aber das finde ich, da haben wir eh schon mal in ein paar Folgen mit Kollegen von dir gesprochen, dass ich das schade finde, dass in Österreich eben der Stil vom Wein eben noch nicht so Anklang findet wie andere Stile vielleicht. Aber ich glaube, dass das halt einfach nur ein bisschen Zeit braucht und dann aber die Österreicher immer mehr auf diesen Zug gerade aufspringen, so wie ich das mitkriege. Aber beides ist schon, über 90% ist schon viel, ja. Mhm. Das heißt wahrscheinlich Skandinavien, USA, sowas, oder?
Genau, Skandinavien, USA,
ja.
England.
Ja.
Und also es geht dann Japan, China, Australien. Es sind über 30 Länder quasi, wo die Weine, und dann Georgien auch.
Wahnsinn.
Griechenland.
Spannend. Ja, und was ist so, würdest du sagen, euer Wein, der was euch so am besten irgendwie repräsentiert vom Stil, oder kann man das überhaupt sagen?
Boah. Ja,
schwierig, oder?
Ja, ist echt schwierig. Also jeder Wein letztendlich quasi ist ein Teil von uns.
Ja.
Deswegen, das wie da jetzt Rieslingstraße Weinberge oder Herrengasse 4, aber dann eben auch die Mädels mit Anina Verde oder Mata Rouge. Ja. Das halt, dann geht es wieder zwischen Weiß und Rot und boah, so einen richtigen Signature-Wein, wie es manche Köche den Tisch haben, haben wir gar nicht.
Eine ganze Produktpalette.
Also. Ja, vielleicht sollte man sich einmal bemühen, sowas rauszubringen.
Naja, nein, aber im Endeffekt finde ich die Einstellung auch cool, zum sagen, bei uns im Kammtal, es gibt ja unterschiedliche Stile, wie du sagst, mit unterschiedlichen Weinberge, Weiß, Rot und unterschiedliche Rebsorten, in dem Fall auch der Neuburger. Da für ein Lieblingskind zu entscheiden, ist immer schwierig,
ja,
oder?
Ja. Das Schöne ist, wie du vorher gesagt hast, eben das mit der Wiedererkennung. Dass wenn das quasi drinnen ist, so quasi das, da ist quasi die Signature vielleicht nicht auf einen Wein, sondern auf allen irgendwie dabei.
Da werden mir meine Kollegen sicher recht geben, weil einfach dieser frische Stil, ich meine, es ist jetzt Maische vergoren, aber weiß nicht, ist recht viel Maische dabei, oder?
Ein Drittel ist circa.
Okay, doch nicht so wenig, finde ich persönlich. Aber es ist dennoch einfach dieser extrem frische, elegante Stil, der einfach nicht aufdringlich ist. Und ich glaube, dass das vielleicht wirklich so der USP ist.
Ja.
Finde ich richtig cool, die Herrengasse 4, weil ich bin sowieso ein großer Neuburger-Fan.
Cool.
Ja, genau. Bevor das wieder zum Abschluss kommt, gibt es ja bekanntlich die Probeschluckfragen.
Mhm.
Genau. Wenn du dir eine Rebsorte oder wenn ihr euch eine Rebsorte aussuchen oder zusammenbasteln könntet, die es vielleicht noch nicht gibt, wie würde die ausschauen, schmecken? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, boah, das wäre schon cool, wenn diese Rebsorte könnte, oder?
Boah, ich meine, tatsächlich wäre es, glaube ich, eine Kombination.
Kombination, okay.
Ja, also es ist, aus? An sich Riesling ist halt mit der Eleganz oder wenn er auf Urgestein wächst, ist schon was extrem Großartiges. Deswegen ist es wahrscheinlich schon ein bisschen an einen Riesling orientiert oder der Hauptcharakter vielleicht vom Riesling. Neuburger kommt ein bisschen die Mitte geben.
Okay.
Quasi, ökonomisch gesehen was geschickt, wenn ein bisschen Veltliner dabei ist. Weil das halt doch vom Ertrag meistens, also im Vergleich zu Riesling, hängt auf den Standorten ab, aber doch trotzdem so eine gewisse kräutrige Komponente könnte da spannend sein. Ich meine, schön wäre es, oder wie wir Bernina Verde eben eh machen, so das grüne Veltliner Saft mit Riesling-Maische und so. Mhm. Das ist eh so ein bisschen das Finden von einem Gesamten. Schön ist, wenn so ein Rebs, ich weiß nicht, ob es eine Rebsorte kann, aber oder wenn sie es können würde, wäre es genial, dass es einen Umami-Touch hätte.
Echt, okay.
Quasi, dass von allem, was dabei ist, da ist Säure, da ist Tannin, da ist Frucht, da ist Länge. Und deswegen irgendwie so der Gedanke zwischen Riesling, Neuburger, Veltliner.
Umami-Rebsorte. Ja, genau. Die hast dann die Umami, genau. Okay, fein. Mhm. Ja, spannend. Cool. Ja, und genau, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Du hast schon gesagt, 20 Jahre wird schon, ja, schon schwierig. Ja, genau.
Weil ich habe nur gerechnet, weil ich weiß ja nicht, ob ich dann noch, nein, wahrscheinlich muss ich schon, also darf ich noch arbeiten,
ja.
Was ich gern tue. Bei 50 Jahren. Ich meine, wünschenswert wäre es, wenn es wieder klein strukturierter werden würde.
Mhm.
Also das finde ich halt urspannend, wenn es viele kleine Winzer gibt, unter Anführungszeichen. Der Trend geht halt jetzt genau in, also wahrscheinlich gar nicht absichtlich, aber der ist halt eher in eine andere Richtung gegangen, dass so Traubenproduzenten oder kleine Nebenerwerb oder schön wäre es, wenn es so ein Segment geben würde, wo Vollerwerb quasi Sinn macht, auch mit nicht 50 Hektar oder 30 Hektar oder ja, sondern wo das so 5-6 Hektar Vollerwerb,
vielleicht sogar noch mit ein bisschen Honig oder
genau,
also einfach wieder diese
Diversität,
gell?
Ja. Wo es wirklich sein wird. Ich glaube, dass schon quasi die Bewegung von Naturwein oder Low Intervention oder wie immer man es nennt, das vermischt sie. Also deswegen, ich finde es immer wertvoll, dass man da nicht die zwei Welten sieht, quasi zwischen Tradition oder Klassik und dann Natur.
Schon vor die Religionen.
Genau, und das, ja, das finde ich total schade. Also es haben beide Berechtigung. Ja, und man lernt gegenseitig letztendlich. Und da ist schon so, dass die Naturweinwinzer wahrscheinlich am Anfang mutiger sind, was zu machen, und dann andere sehen, oh, das geht ja mit denen auch oder ohne den. Und dass dann schon wieder die Bewegung hin ist, dass man mehr der Natur vertrauen kann und nicht einer Industrie, die ihren Sachen verkauft, um mehr Produktionssicherheit zu haben. Das ist sicher ein Thema. Also alles, was dazu gibt dir unter Anführungszeichen mehr Sicherheit. Aber wenn man jetzt als Winzer weiß, wo es herkommt, kann man das mit ruhigem Gewissen auch weglassen. Deswegen mehr Naturwein in Zukunft, wie immer das dann schmeckt, ob das voll Maische oder keine Maische, aber die Richtung, glaube ich, könnte schon in einem gehobenen Segment, sage ich mal, also Supermarkt, unteres Regal, ja, das wird es auch immer geben, aber das würde ich jetzt gar nicht so ansprechen. Also, aber was wir halt gern genießen, quasi in der Gastronomie oder Winzer, dass eben mit einem gewissen Anspruch ein Produkt entsteht, das könnte schon mehr Richtung Natur hingehen noch.
Du, wer weiß, was passiert, weil wenn man sich anschaut, die letzten 50 Jahre, was da alles passiert ist in die Richtung, dann glaube ich, wenn das nur mal so weitergeht, dann ist eh schon viel passiert. Und es dauert halt einfach, glaube ich, auch Zeit, wie du am Anfang auch gesagt hast, man kann einen Boden jetzt einfach nicht in ein, zwei Jahren da ändern, es braucht einfach seine Zeit. Und aber wenn, ich gebe da recht, wenn das in die Richtung geht, dann ist das für alle sicher, sicher super. Absolut, ja. Genau, und zum Abschluss gibt es ja dann noch die letzte Probeschluckfrage an mich, wenn du noch eine mitgebracht hast.
Ja, spannend wäre, wie glaubst du, dass sie Gastronomie und quasi der Bereich um Genuss die nächsten, nehmen wir einen kürzeren Zeitraum, zehn Jahre entwickeln könnte?
Ich glaube, Genuss wird immer ein Thema sein. Ich glaube aber, dass hier die Gastronomie auch, so wie eben die Weinbranche oder Weinwelt da sie regelmäßig ändert. Vielleicht gibt's dann irgendwann wieder einen Aufschwung in der Gastronomie, weil es ja doch die letzte Zeit ein bisschen schwieriger war. Aber ich glaube, dass das Thema Genuss einfach so präsent ist bei jedem, vor allem wir Österreicher und Österreicherinnen da sehr, sehr drinnen sind und sehr gern genießen, vor allem Essen und Trinken. Und ich glaube, dass das immer geben wird, vielleicht in einer anderen Form, keine Ahnung wie, vielleicht mit wegen einem Personalmangel, vielleicht mehr mit Selbstbedienungskonzepten oder einfach Konzepte, wo man weniger Personal braucht. Aber ich glaube, weniger Genuss wird es nicht geben. Mhm. Oder kannst du weniger Genuss als Österreicher vorstellen? Es ist schwierig, oder?
Ja, voll. Ich meine, es wäre besorgniserregend, ja. wenn das quasi, weil das schon das Schöne ist, der Genuss schenkt dir ja viel mehr als jetzt das Glasl Wein oder das so Stück Brot.
Ja, so ist es.
Und das, was man quasi mit dem Genuss mitnehmen kann, eben an quasi Energie oder halt einfach Freude, die dadurch entsteht. Und deswegen, wenn Menschen fröhlich sind oder im Idealfall dann auch glücklich oder halt, dass mehr mit einem Lachen durch die Straßen gehen oder Auto fahren und nicht zwiderschauen. Der Genuss, ja, ist da schon ein sehr schöner Teil davon oder kann das halt schon beflügeln.
Ja, das stimmt. Und mir ist es im Endeffekt da egal, ob es jetzt im Restaurant ist oder zu Hause, die Flasche Wein mit dem Gericht. Aber einfach, ich glaube, ich traue mir sagen, dass die sicher einer der schönsten Momente meines Lebens immer irgendwie was mit Genuss zu tun gehabt haben. Mhm. Währenddessen, vielleicht ist da gar nicht ums Essen oder um das Trinken konkret jetzt gegangen, aber einfach währenddessen. Und das finde ich macht so besonders, ich habe sicher den schönsten Abend meines Lebens auch beim Wacher gehabt, weil, wo wir gesprochen haben, genau, vom Podcast, ja, mit meinen Eltern. Und da haben wir 5-6 Stunden, glaube ich, einfach über wirklich so viele Sachen plaudert. Mhm. Und da ist es jetzt auch nicht direkt immer ums Essen gegangen, aber das hat uns immer begleitet und das finde ich wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass Genuss immer präsent sein wird, nur halt vielleicht immer ein bisschen abgewandelt, vielleicht mal so, mal so. Aber ja, mal schauen, vielleicht treffen wir sie in 10 Jahren ja irgendwo auf ein Gericht, genau, beim Landhaus.
Genau, gemeinsam.
Genau, gemeinsam dann. Aber wir werden sehen, die 50 Jahre werden wir vielleicht nicht schaffen, aber das, die 10 werden wir schaffen.
Genau, 50 Jahre.
Genau, ist schwierig. Ja, und sonst danke, Martin, dass du den Weg auf dich gemacht hast zum Probeschluckstudio. Und wir werden uns sicher mal wieder irgendwo über die Gegend, also irgendwie sehen. Und genau, wir da draußen hören uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin dann Servus und Ciao.
Ciao, vielen Dank.